Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema: Rechtshilfe, Auslieferung und da insbesondere den Fall Meyer T. Und da möchte ich natürlich nicht allein drüber sprechen. Ich habe mir einen der kompetentesten Gäste eingeladen, die dazu in Deutschland sprechen können. Dr. Nicolaus Garcias von der Kanzlei Garcias Nepomuk. Herzlich willkommen, lieber Nico.
Hallo Christian, grüße dich.
Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, was du so machst und wie du zu dem Thema kommst?
Gerne. Also Nicolaus Garcias, mein Name. Ich bin Rechtsanwalt und wie du auch Strafverteidiger, ein Partner der auf das Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Kanzlei Garcias Nepomuk. Wir sind bundesweit tätig und zunehmend auch international, beraten, verteidigen und vertreten Einzelpersonen, meistens Führungskräfte und Unternehmen im Strafrecht. Ich habe dann noch einen besonderen Schwerpunkt im internationalen Strafrecht. Dort habe ich recht viel mit Auslieferungsverfahren und Rechtshilfesachen zu tun, auf die ich mich über die vielen Jahre spezialisiert habe und letztlich allen Fragestellungen mit internationalen Bezügen. Ich bin Herausgeber des größten und ältesten, da sind wir ein bisschen stolz drauf, auch wenn ich es nicht begründet habe, weil das schon ein verdammt alter Kommentar ist.
So alt bist du noch nicht.
Richtig, des größten und ältesten Kommentars zur internationalen Rechtshilfe in Strafsachen der Grützner, Pötz, Kress, Garcias, Brodowski, also ein richtiger Bandwurm mit den vielen Namen und seinen 5 Bänden. Mein Fokus liegt darüber hinaus über die Jahre auch bei allen möglichen Strafsachen, so mit politischen Implikationen. Nicht selten also Fälle, wo es durchaus hier und da etwas delikat wird. Etwa aus der Vergangenheit war etwa Alexei Nawalny seit seiner Vergiftung bis zu seinem leider tragischen Tod im Februar diesen Jahres mein Mandant. Auch da übrigens war Rechtshilfe der Anknüpfungspunkt, warum ich mandatiert wurde ursprünglich.
Ja, es ist spannend und deswegen bist du natürlich auch prädestiniert, zu den Themen zu sprechen, über die wir heute sprechen wollen. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Was ist eigentlich Rechtshilfe? Was bedeutet das?
Also Rechtshilfe einschließlich der Auslieferung, das ist die Unterstützung eines ausländischen Staates bei dessen Strafverfolgung oder Strafvollstreckung. Es geht also um die Zusammenarbeit zwischen souveränen Staaten untereinander. Ganz wichtig, es geht nicht um originäre Strafverfolgung. Ja, sondern darum, dass ein Staat einen anderen bei seiner Strafverfolgung oder auch Strafvollstreckung, wenn das Erkenntnisverfahren abgeschlossen ist, entsprechend unterstützt. Diese Rechtshilfe, und Rechtshilfe wird da als Überbegriff verwendet, ist in beide Richtungen möglich. Ne, es gibt sowohl Ersuchen, die an Deutschland gerichtet werden, damit Deutschland Rechtshilfe leistet, als auch, das sind die sogenannten eingehenden Ersuchen, als auch die Situation, dass Deutschland seinerseits im Ausland einen Staat um Rechtshilfe ersucht. Das sind dann die sogenannten ausgehenden Ersuchen. Traditionell ist die internationale Rechtshilfe, Christian, in 3 Gebiete eingeteilt. Da haben wir die Auslieferung, ne, und zwar einerseits zur Strafverfolgung, ne, oder auch, wenn jemand schon verurteilt ist, ich also ein rechtskräftiges Urteil habe, aber die Person nicht mehr in Deutschland ist, sondern in irgendeinem ausländischen Staat, dann eben auch die Auslieferung zur Strafvollstreckung. Dann gibt es den zweiten Bereich, das ist die sogenannte Vollstreckungshilfe, die Vollstreckung also ausländischer strafrechtlicher Sanktionen hier bei uns in Deutschland. Und der dritte Teil, das ist die sogenannte sonstige Rechtshilfe. Wir sprechen hier auch von der kleinen Rechtshilfe in Abgrenzung zur großen Rechtshilfe, was die Auslieferung ist. Und darunter fällt ziemlich viel. Da fällt letztlich jede denkbare Unterstützungshandlung runter. Ob das jetzt eine Durchsuchung ist, eine Zeugenvernehmung, eine TKÜ, Zustellung von Ladungen. Also alles, was wir vor allem aus den Ermittlungsverfahren hier bei uns kennen. Immer mit dem Hintergedanken, die Grenzen der deutschen Staatsgewalt, die enden eben an den tatsächlichen Grenzen des Bundesgebiets. Und wenn ich auch nur nach Holland oder nach Österreich möchte, muss ich mich dem Instrument der Rechtshilfe bedienen. Das alles gibt es nicht erst seit gestern, sondern seit Mitte des 18. Jahrhunderts gab es da schon die ersten Ansätze zu Rechtshilfe. Und so richtig systematisiert ging man da so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ran. Wir haben teilweise noch Rechtshilfeverträge, die irgendwann von 1872 stammen, die auch heute noch Wirkung entfalten.
Genau. Was ist denn der Rechtsrahmen? Nochmal ganz kurz sozusagen, was sind so die Rechtsquellen der Rechtshilfe oder der Auslieferung?
Ja, die Rechtsquellen als solches sind unterschiedliche. Wir haben das Völkerrecht. Wir haben das Verfassungsrecht, das Europarecht und natürlich auch das nationale Recht. dort insbesondere das IRG, das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und natürlich auch das Strafprozessrecht. Die Materie insgesamt ist ziemlich komplex, auch gerade wegen dieser Vielschichtigkeit und Komplexität. Ich habe eben das Völkerrecht erwähnt. Die Auslieferung, bleiben wir mal bei Auslieferungen, die Auslieferungsverträge, ob das jetzt bilaterale Verträge sind, etwa zwischen Deutschland und den USA, oder multilaterale Verträge, ne, zwischen vielen Staaten. Da haben wir das berühmteste und auch wichtigste in der Praxis ist etwa das Europäische Auslieferungsübereinkommen von 1957. Das ist im Europarat. Da haben sich eine Vielzahl von Staaten, übrigens nicht nur EU-Staaten, ne, auch Russland nimmt daran teil, Südafrika, verpflichtet sich wechselseitig, ne, auf Grundlage dessen, was sie in diesem Vertrag vereinbart haben, sich zur Auslieferung verpflichtet. 1959 kam dann das entsprechende Übereinkommen für die kleine Rechtshilfe dazu. Das ist dann originäres Völkerrecht, ne? Das Verfassungsrecht steht dann bei uns darüber mit vielen Auswirkungen, tatsächlich auch in der Praxis und auch Grenzen, die es dem Auslieferungsrecht setzt. Das Europarecht ist eine ganz essentielle Materie, weil wir im überhaupt im Rechtshilferecht immer eine ganz wesentliche Unterscheidung vornehmen, nämlich habe ich es mit EU-Staaten zu tun oder mit sogenannten Drittstaaten, also außerhalb
genau,
der EU,
ja.
Weil die Rechtsmaterie da auch eine gänzlich andere ist. Ne?
Genau. Jetzt schwirren natürlich auch so Begriffe rum oder jeder, der sich damit schon mal befasst hat, hat sich auch schon mal mit dem Thema Interpol beschäftigt. Was ist denn die Rolle von Interpol? Was bedeuten auch diese Red Notices und diese ganzen Themen?
Also Interpol ist jetzt vor kurzem 100 Jahre alt geworden, letztes Jahr ein großes Jubiläum gefeiert. Das ist die größte Polizeiorganisation der Welt. Viele haben da auch ein falsches Verständnis davon, was Interpol ist. Vielleicht mal formal zunächst betrachtet, ist das ein Verein? Ja, das ist ein Verein, der eingetragen ist nach französischem Privatrecht. Also es gibt keinen völkerrechtlichen Vertrag, der dem zugrunde liegt. Es gibt kein Parlament, ne, das die Tätigkeit von Interpol je irgendwie ratifiziert hat. Ne. Bei völkerrechtlichen Verträgen ist es ja so, dass die immer national ratifiziert werden. Das ist bei Interpol nicht der Fall. Es gibt auch keine externe Kontrolle oder Kontrollinstanz dort über Interpol, sondern die Organisationsstruktur ist durchaus besonders, aber sie funktioniert seit 1923. Es haben sich ursprünglich hieß Interpol die Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission, die in Wien gegründet wurde. Heute sitzen sie in Lyon. Das ist letztlich eine Kooperationsplattform, so muss man sich das vorstellen. 196 Mitgliedstaaten hat Interpol. Und bei Interpol laufen letztlich auch, wenn man so will, Ersuchen zusammen, ne, und Ausschreiben vor allem. Man hört immer wieder, vor allem auch in der Presse, liest man von internationalen Haftbefehl, der irgendwo erlassen wurde. Diesen internationalen Haftbefehl als solchen, den gibt es nicht.
Gibt's nicht.
Ja. Der internationale Haftbefehl ist bei Licht betrachtet ein nationaler Haftbefehl. Nehmen wir mal an, Deutschland sucht jemanden. Er wirkt ganz normal nach deutschem Strafprozessrecht einen Haftbefehl und schreibt den dann bei Interpol zur Fahndung aus. Interpol ist deshalb etwas einfach runtergebrochen, wenn man so will, nichts anderes als ein großes schwarzes Brett, auf dem alle Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Fahndungsersuchen anpinnen können und funktioniert dann so, dass wenn Deutschland, bleiben wir mal bei dem Beispiel, den Pin ansetzt, ich suche Christian Rosinus, dann kann ich aussuchen erstmal, in
Ich
welchen.
suche keiner, das ist klar.
Ja. Davon gehe ich auch aus. Dann kann ich aussuchen erstmal, in welchen Regionen ich jemanden ausschreibe. Interpol hat die Welt so in 7 Regionen ausgeteilt. Wenn man sagt überall, dann würde tatsächlich auf diesem schwarzen Brett für alle ersichtlich sein, die Ausschreibung aus Deutschland. Und dann, ganz wichtig, obliegt es jedem einzelnen Staat selbst zu entscheiden, ob sie diese Fahndung von diesem großen schwarzen Brett in ihr eigenes nationales Fahndungssystem übernehmen. Und in den allermeisten Fällen tun sie das, aber es ist immer eine originäre eigene Entscheidung. Also es gibt keine Institution, die irgendwo einen internationalen Haftbefehl dieser Art erlässt.
Ja, das ist ein häufiges Missverständnis, aber ganz wichtig dann auch.
Ganz richtig.
Kommen wir mal zum Thema Auslieferung zurück. Kannst du kurz skizzieren, wie ein Auslieferungsverfahren so grob abläuft?
Gehen wir mal von einem eingehenden Ersuchen hier in Deutschland aus, ja, irgendein ausländischer Staat. Vielleicht, hier müssen wir auch gleich schon unterscheiden, der Fall EU-Staat oder Nicht-EU-Staat. Exerzieren wir vielleicht zunächst mal einen EU-Staat durch. Frankreich ersucht um Auslieferung einer Person aus Deutschland. Dann wird ein europäischer Haftbefehl hier in Deutschland eingehen. Ein standardisiertes Verfahren, das es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, bei dem der Prüfungsumfang auch durchaus eingeschränkt ist inzwischen, weil wir im EU-Bereich den Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens haben. auf dem Papier jedenfalls, ne, in der Praxis ganz oft problematisch, weil wir nämlich justizielle Entscheidungen eines anderen EU-Staats in ganz vielen Bereichen, ohne sie selber originär zu prüfen, einfach übernehmen, ja,
Genau.
und gar nicht mehr selbst prüfen. Jetzt bei Frankreich hat man seltener Probleme, aber bei 27 EU-Mitgliedstaaten gibt es durchaus einige Staaten, die eben nicht auf unserem Level der rechtsstaatlichen Standards arbeiten. Und gerade da gibt es ganz oft Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich kommt dann eine solche europäische Haftbefehl nach Deutschland. Der kann auf unterschiedliche Art und Weise kommen, entweder direkt über die entsprechenden Kanäle oder auch über eine Ausschreibung. Das heißt, wenn ich als ausschreibender Staat Frankreich nicht weiß, wo die Person sich befindet, dann schreibe ich sie im Schengen-Informationssystem SIS2 einfach aus zur Festnahme. Das bewirkt, dass die Fahndung hier in Deutschland überall erscheint und übernommen wird. Und wenn diese Person, sei es bei einer Verkehrskontrolle oder wo auch immer, hier in Deutschland dann angetroffen wird, dann kann sie festgenommen werden. Nicht selten ist es so, wenn ich weiß, die Person befindet sich in Deutschland, dann geht der europäische Haftbefehl direkt an die zuständigen Stellen, nicht selten auch direkt an die entsprechenden Generalstaatsanwaltschaften, und die beauftragen dann die Polizei mit der dann erstmal vorläufigen Festnahme. Die Person, die festgenommen wird, und dann erst mit der Festnahme startet das förmliche Auslieferungsverfahren. Die Person wird einem Richter vorgeführt, so wie bei jeder Festnahme, wie wir es nach der StPO auch kennen, auch da mit den harten Grenzen, die sich bei uns ja aus dem Grundgesetz ergeben, mit der zeitlichen Folge, ne, bis zum Abschluss des darauffolgenden Tages, also maximal 48 Stunden, muss sie dem Richter vorgeführt werden. Das ist dann der Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht, wo jemand ergriffen wird. Der prüft in der Regel nicht viel außer die Identität. Ja, ist das die Person, die auf dem Haftbefehl steht? Viel mehr wird dann nicht getan, und dann wird erstmal in aller Regel die vorläufige Auslieferungshaft angeordnet.
Genau.
Und das Auslieferungsverfahren startet, das geführt wird bei den Oberlandesgerichten. Da haben wir eine Sonderzuständigkeit, wenn man so will, und auch gleichzeitig eine Besonderheit. Denn anders als bei vielen anderen, auch Strafverfahren, wie wir ja wissen, habe ich in Auslieferungsverfahren immer nur eine Instanz. Das ist das Oberlandesgericht. Das entscheidet über die Zulässigkeit der Auslieferung. Ich habe also auch als Verteidiger der Hinsicht, wenn du so willst, nur einen Schuss frei. Und wenn der misslingt, dann bleibt mir in der Regel nur der Weg zum Bundesverfassungsgericht. Dazu werden wir gleich nochmal
Kommen wir
kommen,
gleich zu,
in
ja.
dem Fall Maillard sprechen. Ich springe jetzt mal zu den Drittstaaten. Da ist es ähnlich. Ja. Da geht das Ersuchen, ein förmliches Auslieferungsersuchen ein, in der Regel über die diplomatischen Kanäle. Wenn man sich die mal anschaut, dann ist das oft ein sehr höfliches Schreiben, ne, in dem man den anderen Staat ersucht, die dort genannte Person festzunehmen und auszuliefern. Dann bekundet man sich, wie was aus diplomatischen Schreiben kennt, ne, die wechselseitige Hochachtung und all die Dinge mit Brief und Siegel. Kommen die Sachen dann an, und das Prozedere ist jetzt einmal runtergebrochen, dem Grunde nach dann dasselbe, das Auslieferungsverfahren beginnt. Ganz, ganz wichtig zu wissen ist, das gilt sowohl für EU als auch für Nicht-EU-Staaten, eine echte Tatverdachtsprüfung, die findet grundsätzlich nicht statt. Viele, auch meiner Mandanten, haben den Eindruck, naja, wenn so ein Auslieferungsverfahren kommt, dann trage ich jetzt erstmal alle Beweismittel vor, die ich
Genau,
so
das
habe.
ist immer so die
Ja.
Grundhaltung, aber das.
Da muss man, den Zahn muss man leider
Ja.
sehr viel ziehen, denn das, ich habe ja eingangs gesagt, Rechtshilfe und damit auch Auslieferung ist die Unterstützung eines fremden Staates bei dessen Strafverfolgung. Und ob ein Tatverdacht begründet ist oder nicht, der soll dann geklärt werden in dem entsprechenden Verfahren, in dem die Person dann vor Gericht gestellt werden soll. Aber auch da gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Ausnahmen. Auch im IAG steht das in Paragraph 10 drin, dass ausnahmsweise eine Tatverdachtsprüfung stattfindet. Und wir haben Fälle, bei denen es wichtig ist, auch genau darauf zu pochen, weil dadurch natürlich auch die Unzulässigkeit der Auslieferung
Genau.
gestützt werden kann. Das Gericht, was prüft dann das Oberlandesgericht in so einem Fall? Es prüft, nehmen wir jetzt mal den Fall eines Drittstaates, ob auf der entsprechenden Rechtsgrundlage die Voraussetzungen der Auslieferung gegeben sind. Also wenn ich einen Auslieferungsvertrag habe, prüfen die wirklich die Voraussetzungen, die dort drinstehen. Und ob Auslieferungshindernisse bestehen. Auslieferungshindernisse könnten sein, etwa militärische Delikte oder Fiskaldelikte, auch politische Delikte, ne? Da wird in der Regel nicht ausgeliefert. Politische Verfolgung ist ein Auslieferungshindernis, auch rechtsstaatswidrige Verfolgung oder sonstige Verstöße gegen die Republik. Und dann gibt es wirklich einen ganzen Dickicht an anderen Punkten, die einer Auslieferung entgegenstehen können. Unter die Großrubrik kann man das fassen, rechtsstaatliche Bedenken.
Rechtsstaatlichkeit, ja.
Ob das jetzt die Todesstrafenproblematik ist, ne, wenn ich jemanden in die USA ausliefere. Wir wissen bei uns vom Verfassungsgericht festgeschrieben, dass lebenslänglich nicht tatsächlich lebenslänglich bedeuten darf, ne, sondern dass jeder Mensch, auch wenn er besonders schweres Verbrechen begangen hat, grundsätzlich das Recht haben muss, der Freiheit wieder teilhaftig zu werden, wie das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat. Das ist in den USA ja ganz anders, ne, wo wir teilweise 100 und 200 Jahre Freiheitsstrafe haben, tatsächlich ohne die Möglichkeit, dass jemand lebend die Zelle wieder verlässt. Das ist die Todesstrafenproblematik, ist ein Thema. Aber in so den letzten 10, 15 Jahren und auch in der Praxis sind es vor allem auch Strafvollzugsfragen, also Unterbringungsfragen. Stichwort menschenrechtswidrige Unterbringung im Strafvollzug. Also wie sind die Haftbedingungen in dem entsprechenden Staat, in den ausgeliefert werden sollen? Das ist in der Praxis ein ganz, ganz, ganz großes Thema und auch ein Thema, wo man auch von Verteidigerseite nicht selten auch die Möglichkeit hat, darüber die Auslieferung für unzulässig erklären zu lassen. Ich habe eben gesagt, wie die Auslieferungshindernisse, die da bestehen. Am Ende ist es so, dass das Gericht eine Entscheidung trifft und die Auslieferung für zulässig erklärt oder auch nicht. Wenn wir eine sogenannte Zulässigkeitsentscheidung haben, dann ist in dem Bereich der Nicht-EU-Staaten, wenn du so willst, das juristische Verfahren dann abgeschlossen. Dann kommt aber noch die sogenannte Bewilligungsentscheidung, die ergehen muss. Das ist eine rein politische Entscheidung. Also da entscheidet dann der Staat. Deutschland, zuständig ist da das Bundesjustizministerium und das Auswärtige Amt, die teilweise das runterdelegiert haben über das Bundesamt für Justiz, teilweise auch zu den Landesjustizverwaltungen, den Generalstaatsanwaltschaften. So am Ende, das ist ganz wichtig zu wissen, entscheidet die Exekutive darüber, ob eine Auslieferung bewilligt wird und damit stattfindet oder nicht. Wir haben also rein theoretisch betrachtet durchaus die Möglichkeit, dass ein Gericht sagt, die Auslieferung ist zulässig, ja, aber die Exekutive die Hand drüber legt und sagt, nein, das machen wir nicht.
Das ist ein sehr guter Überblick. Vielen Dank. Jetzt noch mal eine Frage, die auch dann häufig gestellt wird. Was ist denn eigentlich mit deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern? Können die ausgeliefert werden?
Auch da kommt es darauf an, in welchem Bereich wir uns bewegen. Wir haben ja in Artikel 16 Absatz 2 des Grundgesetzes die völlig klare Regelung stehen, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Das ist aber nur der Satz 1. In Satz 2 steht ja drin, durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferung an einen Mitgliedstaat der EU oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, mit dann weiteren Ausführungen. Im Ergebnis ist es so, innerhalb der EU, ja, Stichwort europäischer Haftbefehl, können deutsche Staatsbürger ausgeliefert werden, außerhalb der EU nicht. Ja, Ausnahme dort der ICC, also der Internationale Strafgerichtshof.
Also das heißt, es ist relativ klar geregelt, wie deutschen Staatsbürgern da zu verfahren ist. Okay, das ist schon mal ein super toller Überblick über die Auslieferungsverfahren und die praktische Relevanz dieser Verfahren. Jetzt gab es ja vor knapp 3 Monaten einen ganz großen Wirbel um einen ganz besonderen Fall, nämlich den sogenannten Fall Meyer T. Vielleicht kannst du dazu kurz berichten. Der ist ja durch die Presse gegangen. Du hast dich damit ja auch intensiv befasst. Was ging es da? Was ist das Thema? Und ja, ist das mit rechten Dingen zugegangen?
Der Fall Meyer T, da geht es um eine non-binäre Person, eine recht junge Person, gegen die ungarischen Behörden ermitteln. Im Zusammenhang mit Straftaten geht es um durchaus heftige Gewalttaten, die da im Raum stehen, die begangen worden sein sollen im Zuge von irgendwelchen Demonstrationen oder anderen Ausschreitungen dort auf der Straße. Ungarn hatte da mit einem europäischen Haftbefehl um Auslieferung ersucht. Soweit ist es also auch nichts Ungewöhnliches. Und die hier zuständigen Stellen, also vor allem dann das zuständige Gericht, das war hier das Kammergericht in Berlin, hatte dann über die Zulässigkeit der Auslieferung zu entscheiden. Das Ganze hat durchaus lange gedauert, mehrere Monate, bis die Zulässigkeitsentscheidung gegangen ist. Eher ungewöhnlich, ja, weil im europäischen, ich hatte es eben ja angedeutet, dass im europäischen Auslieferungsverkehr innerhalb der EU vieles viel, viel einfacher und schneller geht. Hier gab es aber durchaus viele Punkte. Meyer T. war recht gut anwaltlich vertreten und hat vor allem Einwände eingebracht zu der Haftsituation in Ungarn. Da auch zum Teil ganz konkret mit zum Teil eidesstattlichen Erklärungen ehemaliger Inhaftierter, ne, wie sie dort behandelt wurden in der Haft. Und darüber hinaus auch den Einwand, dass Meyer T. als non-binäre Person in einem Staat Ungarn nicht so behandelt werden würde, wie es unsere verfassungsrechtlichen Standards gebieten und dass dort insofern auch kein faires Verfahren vorsteht. Es ging ganz oft hin und her mit Unterlagen, die nachgefordert wurden, Zusicherungen, die Ungarn abgeben musste. Was wichtig ist, auch für das, was ich durchaus später als Skandal bezeichnen würde, ist aber, dass dann Ende Juni das Kammergericht entschieden hat, dass die Auslieferung zulässig ist. Die Entscheidung ist irgendwann nachmittags, ich glaube 16, 17 Uhr ergangen. Und dann ist etwas passiert, was ich, Christian, ehrlich gesagt, ich befasse mich so seit ungefähr 20 Jahren mit dem Auslieferungsrecht, noch nie erlebt habe, nämlich, dass noch in derselben Nacht ohne irgendeine Vorankündigung die Auslieferung vollzogen wurde. Das heißt, es waren Beamte des LKAs, die sind in die Zelle von Meyer T. gegangen, haben sie mitgenommen und mit dem Auslieferungsprozedere begonnen, konnte noch kurz mit ihrem Anwalt sprechen. Und da gehen dann teilweise die Aussagen auseinander, was dieser Anwalt danach der Polizei gesagt haben soll. Polizei sagt, da ist nichts kommuniziert worden. Der Anwalt sagt, er hat kommuniziert, dass man gegen die Entscheidung des Kammergerichts vorgehen würde. Es war aber so, dass sie überrascht wurden und die Anwälte, zwei Kollegen waren das dort, haben dann in Karlsruhe einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt nach § 32 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, also Eilrechtsschutz beantragt. 7.38 Uhr, meine ich, ist das Fax in Karlsruhe eingegangen. Karlsruhe hat sehr, sehr schnell reagiert. Die zuständige Richter haben um kurz nach 8, halb 9, meine ich, war es die Generalstaatsanwaltschaft telefonisch informiert, dass da was eingegangen ist und Erkundungen eingeholt. Und schon gegen 11 Uhr ist eine Entscheidung ergangen.
Nämlich das ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das, muss man
das würden wir uns sonst in anderen Fällen
das würden wir uns sehr wünschen. Ja.
Ist also auch jetzt unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten betrachtet wirklich alles extrem gut gelaufen, so wie es eigentlich auch sein soll beim Eilrechtsschutz. Eine Anordnung ergangen, dass die Auslieferung einstweilen zu unterbleiben hat. Ja, mit einer Frist, 6 Wochen, meine ich, waren das dort, damit Meyer T. die Gelegenheit hat, in der Zeit Verfassungsbeschwerde einzulegen und ihre Einwände vorzubringen. Hier hatten wir aber nun die Situation zu dem Zeitpunkt, 11 Uhr, Meyer T. über die österreichischen Behörden dann an Ungarn schon übergeben worden war und damit der Vollzug der Auslieferung schon abgeschlossen war. Das heißt, bevor man überhaupt sich mit der Sache inhaltlich dann am nächsten Tag so richtig befassen konnte, war alles schon geschehen. Und das hat zu Recht, wie ich finde, für einen recht großen Aufschrei gesorgt, an dem auch ich mich beteiligt habe mit einigen Äußerungen in der Presse. Ich bin in der Sache selbst nicht tätig gewesen, deshalb konnte ich mich da auch frei in der Presse äußern, weil diese Nacht- und Nebelaktion, die ist nicht nur höchst ungewöhnlich, sondern im Ergebnis meine ich auch ganz klar rechtswidrig gewesen. Das Vorgehen hier im Fall Meyer T. kann ich nicht anders bewerten als den am Ende erfolgreichen Versuch, eine gerichtliche Entscheidung, die im Sinne der Generalstaatsanwaltschaft hier ergangen ist, ne, nämlich Auslieferung ist zulässig, sofort zu vollstrecken, bevor das Bundesverfassungsgericht ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Anders ist nicht zu erklären, warum in einem Fall, in dem die Festnahme von Meyer T., die war hier im Dezember 23, ne, und die Entscheidung ist ergangen Ende Juni. Dezember 23, also über ein halbes Jahr, saß sie hier in Auslieferungshaft. Warum man dann auf einmal, nachdem die Zulässigkeitsentscheidung ergeht, so viel Zeitdruck bestanden haben soll, dass man wirklich binnen Stunden dann mit der Auslieferung beginnt. Und umso irritierter, Christian, war ich, als ich dann die Stellungnahmen vernommen habe, die dort von der Generalstaatsanwaltschaft dann auch natürlich bis hoch zur Justizsenatorin, das war ja auch Thema im Senat in Berlin. Also alle Äußerungen, die dort kamen, dass dann nichts zu beanstanden ist an dem Verfahren, teile ich mitnichten. Für mich ist die Art und Weise dieses Vollzugs der Auslieferung in einer Nacht- und Nebelaktion unmittelbar nach der Entscheidung des KG, des Kammergerichts, nicht nur befremdlich, sondern in Ansehung des ganz klar in diesem Fall hier zu erwartenden Rechtsmittels an das Bundesverfassungsgericht sogar rechtswidrig gewesen. Ein solches Vorgehen kenne ich von Schurkenstaaten wie Russland oder dem Iran, nicht jedoch von einem Rechtsstaat wie Deutschland.
Man fragt sich, was die Motivation dahinter ist.
Also die offizielle Begründung,
Christian. Wunderlich.
Die offizielle Begründung war die, Maya T., so ein bisschen der Antifa zugeordnet, man hat gesagt, man hatte Sicherheitsgründe, waren die Gründe dafür, warum man das so schnell gemacht hat.
Obwohl sie in Auslieferungshaft saß.
Ja, weil man mit möglichen Befreiungsaktionen oder anderen Störaktionen im Rahmen des Vollzugs der Auslieferung gerechnet hat. Und um die zu verhindern oder zu umgehen, wollte man eben vollendete Tatsachen schaffen, bevor überhaupt, sagen wir, die Demonstranten vor die JVA kommen konnten. Jetzt muss man dazu wissen, auch in dieser Nacht- und Nebelaktion, Maya T. ist ausgeflogen worden, ne, mit einem Helikopter. Und ich habe jedenfalls so viel Vertrauen in unsere Polizei und auch in die Justizvollzugsanstalten, dass nicht jeder, der vor den Toren steht und irgendwie stören will, tatsächlich auch reinkommt und eine Maßnahme
Das würde
stört.
ich hoffen.
Ich habe auch bislang noch nicht erlebt, dass die Antifa irgendwelche Helikopter von der Luft geholt hat, wenn irgendjemand ausgeliefert werden soll. Deshalb also bei Licht betrachtet sind all diese Argumente für mich überhaupt nicht tragbar. Man ist in der Lage, und das sehen wir ja, Christian, an allen, also letztlich tagtäglich, ne, in Prozessen. Ich komme hier aus Köln, da hatten wir den ehemaligen Rensmar-Entführer, ne, der hier über Monate, ne, in die Hauptverhandlung geflogen wurde, mitten in die Innenstadt, mit einem riesen Sicherheitsaufgebot. Auch da hatte man Sorge, dass es Befreiungsaktionen und Ähnliches gibt. Ich kann natürlich als Staat die Sicherheitsmaßnahmen so wählen, wie ich sie für richtig halte, um die entsprechende Maßnahme dann auch vollziehen zu können. Also der größte Vorwurf, den man, so meine ich, hier den Behörden machen muss, ist, dass sie die Anwälte von Maya T. über die beabsichtigte, so ungewöhnliche, ne, schnelle Auslieferung nicht ins Bild gesetzt haben. Also kein Anwalt auf dieser Welt hätte damit rechnen müssen, dass nachdem die Entscheidung ergeht, gleich in derselben Nacht noch mit der Auslieferung begonnen wird. Erst recht nicht in dem Fall, wo die Person schon ein halbes Jahr in Untersuchungshaft saß. Es bestand auch überhaupt keine Notwendigkeit, so schnell auszuliefern. Wenn wir uns zum Beispiel einfach vor Augen führen, jetzt 3 Monate später oder etwas über 3 Monate später sitzt Maya T. in Ungarn in Untersuchungshaft. Die Hauptverhandlung dort hat noch nicht mal begonnen. Ob jemand also noch eine Woche länger in Deutschland in Haft sitzt oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle. Das, was besonders auffällig ist, ist, dass die Anwälte von Maya T. über diese doch ungewöhnliche Art Auslieferung, nämlich dass man gleich in derselben Nacht damit beginnt, eben nicht im Vorfeld informiert worden sind. Ne? Mit einer E-Mail hätte man das tun können, das ist nicht passiert. Und als Anwalt hätte man auch mit dieser Maßnahme, dass es so schnell geht, auch schlicht nicht rechnen müssen. Üblicherweise dauert es eine Weile, bis mit so einer Auslieferung begonnen wird, sodass auch ich als Anwalt mich im Zweifel nicht am selben Tag hingesetzt hätte mit meinem Antrag nach 32, sondern den tatsächlich am nächsten Tag gemacht hätte, ne, und übersandt hätte und dann auch den Kontakt zur Generalstaatsanwaltschaft gesucht hätte mit dem Hinweis, ich habe jetzt einen Antrag gestellt und schauen wir vielleicht, was Karlsruhe sagt und ich bitte Sie, so lange den Vollzug der Auslieferung zurückzustellen. So machen wir das.
Also alles in allem sehr ungewöhnliches Vorgehen. Jetzt ist sie natürlich weg. Das heißt, alle Maßnahmen verpuffen ins Leere, denke ich mal, ne?
Ja, da ist es in der Sache, muss man sagen, in der Tat, diese einstweilige Anordnung, die enthielt noch den Zusatz, also dass die Generalstaatsanwaltschaft Berlin angewiesen wurde, die Vollziehung der Auslieferung rückgängig zu machen. Das ist natürlich den Kopf zerbrochen. Was bedeutet das, die Vollziehung der Auslieferung rückgängig zu machen? Am Ende bedeutet das nicht, dass man an die ungarischen Behörden herantritt und sagt, schickt uns Maya T. wieder zurück. Die würden einen nämlich verständlicherweise etwas komisch anschauen
Das
und
würden die
sagen,
nicht tun.
was wollt ihr eigentlich? Aus deren Sicht auch verständlicherweise es nicht tun. Gemeint war damit, wenn man, weil das ja über Österreich lief, ne, dass man dann österreichischen Behörden rechtzeitig sagt, stopp, ja, nicht an die Ungarn weitergeben. Ihr unterstützt uns ja jetzt letztlich nur beim Vollzug, sondern bitte wieder zurückbringen. Aber dafür war es am Ende zu spät. Spannend wird sein, in dem Fall Maya T. ist es so, dass also wenn das Gerichtsverfahren dort rechtskräftig abgeschlossen ist, dass eine sogenannte Rücküberstellung erfolgt nach Deutschland, dann zur Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe. Und da wird sich, meine ich, durchaus die spannende Frage stellen, ob für den Fall, dass jetzt die Verfassungsbeschwerde am Ende Erfolg haben wird, die ist inzwischen eingelegt, ob man dann im Rahmen der Strafvollstreckung hier in Deutschland berücksichtigen muss, dass die Auslieferung, so wie sie erfolgt ist, rechtswidrig war und das in irgendeiner Art und Weise bei dem Vollzug der Freiheitsstrafe durch Abschläge oder Ähnliches dann irgendwie einpreisen muss.
Sehr spannende
Auch
Frage.
ein Fall, den es in der Form so bei uns noch nie gegeben hat.
Ja, sehr spannend. Okay, jetzt, was ist das Learning? Also was kann man oder welche Maßnahmen gäbe es oder welche Möglichkeiten gäbe es in Zukunft zu verhindern, dass es zu solchen Nacht- und Nebelaktionen kommt? Also vielleicht nach der aktuellen Rechtssituation, Lage oder möglicherweise auch gesetzgeberisch.
Ja, also ich habe gefordert, dass es eine irgendwie geartete rechtliche Regelung gibt. Das muss nicht zwingend in einem Gesetz sein. Das können auch die entsprechenden Justizministerien oder, ne, in Berlin der Senat, der Justizsenat auch selbst regeln in Erlassen, dass eben eine gewisse Zeit abgewartet wird, ne, und wenn es auch nur 48 Stunden sind, in der Regel, bis mit dem Vollzug einer Auslieferungsentscheidung begonnen wird, damit eben dem Betroffenen gerade die Gelegenheit eingeräumt werden kann, gegen diese Entscheidung vorzugehen. Und so ganz falsch, meine ich, lag ich mit diesem Petitum nicht, als ich jetzt die Gründe gelesen habe, die vor kurzem zu dieser einstweiligen Anordnung dann auch, also die schriftlichen Gründe des Bundesverfassungsgerichts, die dann veröffentlicht wurden. Das sind sehr spannend zu lesende 20 Seiten. Karlsruhe hat da daran erinnert, dass das Bundesverfassungsgericht durchaus auch eine in Auslieferungssachen eine Rolle als Kontrollinstanz hat und dass es dem Recht allgemein auch nicht fremd ist, dass Maßnahmen rechtzeitig angekündigt werden oder eine gewisse Wartezeit erforderlich sein kann, damit die Gewährung effektiven Rechtsschutzes besteht. Wir kennen das, bei mir liegt es sehr lange zurück, bei dir wahrscheinlich auch im Studium, danach haben wir uns nie wieder damit befasst, Christian,
Sehr
aber bei
lange.
der Ernennung von Beamten, ne, wenn ich so eine Konkurrentenklage habe, ne, dass man da die Situation hat, wo man sagt, eine gewisse Zeit zu warten, ne, ob jemand eine Konkurrentenklage erhebt und danach erst ernennt, einen Beamten ernennen, weil man damit auch, ne, nicht widerrufbare Akten schafft. In diesen Entscheidungsgründen aus Karlsruhe wird auch auf diese Entscheidung rekurriert. Und diese gewisse Zeit abzuwarten, das ist, sagen wir mal, kein Luxus, sondern tatsächlich etwas, was aus der Verfassung, aus dem Grundgesetz abgeleitet, hier erforderlich ist, um eben effektiven Rechtsschutz gewähren zu können. Also wenn ich diese Gründe lese, meine ich, das daraus lesen zu können. Erstens, Nacht- und Nebelaktionen darf es nicht geben. Ja. Zumindest muss der Betroffene, wenn er anwaltlich vertreten ist, über seine Anwälte darüber informiert werden, wann eine Auslieferung beginnen soll. Also und ihm die Möglichkeit gegeben werden, dass er dagegen noch vorgeht.
Genau, ich denke, man wird das auch zukünftig vielleicht als Standardhinweis in Schriftsätze und Kommunikation mit dem Oberlandesgericht und der Generalstaatsanwaltschaft aufnehmen müssen sollen, weiß nicht, was du davon hältst, aber ich denke, es wird zumindest nicht schaden.
Das ganz sicher. Wir haben im Moment eine Reform des IRGs laufen, des Internationalen Rechtshilfegesetzes. Ich würde mich freuen, wenn nicht nur ich, der dort mal angefragt wurde, seine Meinung zu äußern im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens, vielleicht auch diesen Fall zum Anlass nimmt, zu sagen, dass man das, wenn man ohnehin das IRG jetzt überarbeitet, so etwas auch gleich in Gesetzesform gießen kann. Denn wenn ich mir auch da die Äußerungen aus Berlin anschaue, die von seitens der Generalstaatsanwaltschaft und des Justizsenats gekommen sind, auch zu meinem Petitum, die sind damit auch mal konfrontiert worden, haben gesagt, es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, ne, das zu tun. Und diesem Argument kann man ja nun entgegentreten, indem man sagt, wir verschriftlichen letztlich nur das im IRG, was das Bundesverfassungsgericht ohnehin schon gesagt hat. Ne, nämlich, dass wir warten müssen, eine gewisse Zeit und informieren müssen.
Ja, lieber Nico, das war ein ganz toller Parcoursritt durchs Thema Auslieferung. Und weil Maya Thiel, ganz herzlichen Dank dafür. Es war sehr spannend und instruktiv. Haben wir noch
Gerne.
irgendwas vergessen oder ich glaube, es wäre dann sehr erschöpfend.
Also wir können noch Stunden darüber sprechen, aber ich glaube,
Genau.
wir haben die Aufmerksamkeit unserer Hörer ausreichend in Anspruch genommen und können hier einen Punkt machen.
Klasse. Herzlichen Dank, es war toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Dr. Gazias haben, ich verlinke natürlich die Kontaktdetails in den Shownotes. Sie können sich dann gerne direkt an ihn wenden. Fragen an mich gerne unter info@rosinen-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.